Ich hatte gerade geträumt. Nur ein kurzer, schwer greifbarer Traum, bevor ich in meine Realität zurückglitt. Die Art von Realität, in der selbst das grelle Licht, das unter den Jalousien hindurchfiel, wie eine Drohung wirkte. Meine Augen öffneten sich langsam, fanden sich in meinem vertrauten, blauen Zimmer wieder. An den Wänden hingen dieselben alten Poster, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr abgenommen hatte. Alles war da, unverändert, stehen geblieben in einer Zeit, die ich längst verloren hatte. Mein Blick glitt über den chaotischen Haufen aus College-Heften und zerknitterten Papieren, Überreste eines kürzlich beendeten Semesters, das ich mit mehr Hoffnung begonnen und mit weniger Stolz beendet hatte. Dann wanderte mein Blick zur digitalen Uhr auf dem Nachttisch. 9.45 Uhr. Der 8. Juli 2012. Ich verharrte kurz. Der Gedanke, dass es schon Juli war, wirkte beinahe grotesk. Der Sommer hatte gefühlt kaum begonnen, und doch war er bereits verflogen, zerronnen wie Sand durch meine Finger. Und ich hatte ihn verschwendet. Jeder Tag war eine leere Wiederholung des vorherigen gewesen. Das mechanische Kreischen meines Weckers begann, das mich abrupt aus meinen Gedanken riss. Zu spät. Schon wieder. Ein Impuls trieb mich aus dem Bett. Mein Körper handelte mechanisch, ohne dass mein Verstand ihm noch wirklich folgte. Ich verließ das Zimmer, trat in den Flur, wo die morgendliche Sonne wie nadelspitze Laser durch das Fenster schoss und meine Augen peinigte. Im Badezimmer angekommen, betrachtete ich mein Spiegelbild. Ein Mann, den ich kaum wiedererkannte. Unrasiert, die Haare ein wildes, fettiges Durcheinander. Als ich mit der Hand hindurchfuhr, rieselte ein Schauer von Schuppen auf das Waschbecken. Ich griff nach meiner Zahnbürste. Die Borsten standen krumm und ausgefranst in alle Richtungen. Und wieder versprach ich mir selbst, heute Abend mit alledem aufzuräumen. Ich hatte dieses Versprechen in den vergangenen Wochen unzählige Male gemacht. Doch ich wusste bereits, dass ich es erneut brechen würde. Plötzlich dröhnte es an der Badezimmertür, gefolgt von der genervten Stimme meiner Mutter. »Liam, willst du diesen Saustall da oben irgendwann mal aufräumen?« »Später«, antwortete ich reflexartig, meine Stimme tonlos. Es war die Art von Antwort, die in unserem Haus längst zur Routine geworden war. »Nach der Arbeit also?« konterte sie sofort. »Die Arbeit, zu der du mal wieder zu spät kommst? Du weißt, du bist besser als das, du weißt es.« Sie hatte recht. Ich wusste es. Aber es änderte nichts. Seit Beginn des letzten Semesters war ich abgerutscht. Wie jemand, der auf nassem Stein ausgleitet und nicht mal mehr versucht, sich festzuhalten. Meine Noten waren katastrophal. Ich hatte Kurse abgebrochen, die ich für meinen lang ersehnten Business-Abschluss gebraucht hätte. Statt an der Indiana State University war ich nun an einem Community College. Die Wahrheit war, ich wusste nicht, wo mein Leben hingehen sollte. Und ich machte kaum Anstalten, das zu ändern. Heute würde wohl mein letzter Arbeitstag im Lager eines heruntergekommenen Versorgungsmarkts sein. Ich hatte das dumpfe Gefühl, dass mein Chef nur noch auf eine Ausrede wartete, mich loszuwerden. Und ich war nichts weiter als ein Versager, der mit Anfang 20 noch bei seinen Eltern wohnte, obwohl ihm das Leben sämtliche Chancen auf dem Silbertablett serviert hatte. »Ja, ja, tut mir leid«, sagte ich leise. »Ich werde mich bessern.« »Du hättest dich schon vor 6 Monaten bessern sollen, Liam«, erwiderte sie kalt. »Deine Worte bedeuten nichts mehr.« Ihre Stimme hinterließ eine Leere in mir. Ich sagte nichts. Irgendwann hörte ich ihre Schritte auf der Treppe, wie sie davonging. Ich verließ das Bad, stieg die knarrenden Treppen hinunter ins Wohnzimmer. Mein Vater saß auf seinem Sessel, die Zeitung in der Hand, wie jeden Morgen. »Es wird heute Abend regnen. Du bist früh dran«, sagte er, ohne von seinem Artikel aufzusehen. Die Überschrift handelte von einem Jungen, der ein Haus angezündet hatte. »Ja, klar«, murmelte ich. Meine Gedanken waren längst woanders. Die Fahrt zur Arbeit war wie eine Strafe. Jeder Meter brachte mich näher an das unvermeidliche Ende. Ich hatte keine Hoffnung mehr. Ich wusste, mein Chef würde mir kündigen. Es war nur noch eine Frage von Minuten. Und so kam es auch. Die Stunden dort zogen sich wie zäher Teer. Meine Gedanken kreisten nur noch darum, wie ich meinen Eltern erklären sollte, dass ich erneut gescheitert war. Doch in Wahrheit konnte ich es nicht erklären. Ich war zu einem Menschen geworden, der alles verspielt hatte. Nicht aus Bosheit, sondern aus Lethargie. Ich war niemand mehr. Nur ein Schatten eines einst ehrgeizigen Kindes. Als ich schließlich die Tür des Ladens verließ, für immer, blieb nur noch die Heimfahrt zwischen mir und der endgültigen Konfrontation mit meiner Familie. Die Tränen kamen plötzlich. Ein unkontrollierbares Schluchzen, das mich blind machte für die Straße vor mir. Was, wenn ich sterbe? Dachte ich. Wer würde mich vermissen? Wer würde mich überhaupt bemerken? Ich war bereit, einfach zu verschwinden. Doch dann, am Rande meiner Sicht, geschah etwas, das alles verändern sollte. In einem schwarzen Nissan auf der gegenüberliegenden Spur saß jemand, den ich zu kennen glaubte. Und mit einem Mal wurde meine Fahrt in eine andere Richtung gelenkt, wortwörtlich und sinnbildlich. Ein Moment der Vergangenheit und der Beginn von etwas, das ich nie hätte betreten dürfen. Ein Ort, der mich verändern würde, ein Haus am Ende des Pfades. Die Tränen waren kaum getrocknet, als ich den Wagen an der nächsten Kreuzung zum Stehen brachte. Die Ampel vor mir wechselte gerade von grün auf gelb. Reflexartig trat ich auf die Bremse. Zur Linken rauschten Autos vorbei, eins nach dem anderen, Menschen auf dem Weg zu ihren funktionierenden Leben. Menschen, die vermutlich nie versagt hatten, nie gefallen waren. Ich starrte auf ihre Gesichter. Auf Lenkräder, auf geputzte Frontscheiben, als könnte ich darin einen Hinweis finden, wie man so wird wie sie. Dann geschah es. Ein schwarzer Nissan fuhr neben mich und blieb im Rückstau vor der roten Ampel stehen. Mein Blick wanderte träge zum Fahrerfenster und blieb schlagartig haften. Mein Herz schlug einen Takt zu schnell. Das Gesicht dort war eines, das ich fast vergessen hatte, und doch erkannte ich es sofort. Kurz geschnittenes blondes Haar, merkwürdig asymmetrische Augenbrauen und dieser Ausdruck, eine Mischung aus Unruhe und Rebellion. Es war Ethan Myers, mein bester Freund aus Highschool-Zeiten. Jener Ethan, mit dem ich nächtelang durch Wälder gezogen war, mit dem ich Zäune überklettert und in leerstehende Gebäude eingebrochen war. Damals war die Welt noch unser Spielplatz gewesen. Doch das war lange her. Ich hatte ihn seit der 11. Klasse nicht mehr gesehen. Seit mein Vater herausgefunden hatte, was wir nachts trieben und mir den Kontakt zu ihm verboten hatte. Der Junge bringt dich ins Grab, hatte er gesagt. Vielleicht hatte er damit recht gehabt. Vielleicht auch nicht. Für einen Moment hoffte ich, Ethan würde mich erkennen, dass er mir in die Augen sehen, lächeln und winken würde. Doch er starrte geradeaus, sein Blick auf irgendetwas gerichtet, das ich nicht sehen konnte. Neben ihm saß eine Frau mit braunem Haar und blonden Strähnen. Ihre übergroßen Sonnenbrillen verbargen das Gesicht. Sie wirkte distanziert, desinteressiert. Ihre Finger glitten unablässig über das Display ihres Handys. Ich versuchte, die Frau einzuordnen. Freundin? Schwester? Jemand Neues in seinem Leben, dem ich fremd war? Irgendetwas an ihr irritierte mich, doch ich konnte es nicht greifen. Der Wagen fuhr weiter, als die Ampel grün wurde. Ethan hatte mich nicht gesehen. Ich hätte ihn einfach fahren lassen sollen. Das wäre vernünftig gewesen. Stattdessen tat ich das Gegenteil. Ohne nachzudenken, bog ich an der nächsten Möglichkeit ab, wendete und hängte mich an seine Fährte. Ich trat aufs Gaspedal, fuhr mindestens 15 Meilen über dem Limit. Ich sagte mir selbst, es sei nur Neugier, nur ein flüchtiger Impuls, der bald vorübergehen würde. Doch ich log mich selbst an. Es war Einsamkeit. Es war das Bedürfnis, zu irgendetwas zurückzukehren, das mich früher ausgemacht hatte. Ich verfolgte Ethan mehrere Minuten lang immer tiefer hinein in eine Gegend, die mir mit jedem Kilometer unbekannter wurde. Die Straßen wurden schmaler, das Grün dichter. Bald war nichts mehr um uns herum außer wucherndem Wald. Ranken, die sich an alten Telefonmasten emporzogen, und Straßen, deren Asphalt längst von der Natur zurückgefordert worden war. Ich begann zu begreifen, dass ich mich verirrte. Die Umgebung wirkte wie aus einer anderen Welt. Kein Empfang, keine Häuser. Nur die Geräusche des Waldes und das leise Brummen meines Motors. Ein Gefühl des Unbehagens kroch in mir hoch, so sanft wie kalter Rauch, schwer zu greifen, aber unmöglich zu ignorieren. Ethan hielt an. Mitten im Nirgendwo. Keine Kreuzung, keine Einfahrt, nur trockenes, kniehohes Gras zur Rechten und ein schmaler Pfad, kaum sichtbar zwischen Bäumen. Sein Auto rollte langsam aus und die Bremslichter leuchteten kurz auf, bevor sie erloschen. Ich bremste einige Meter hinter ihm und stieg aus. Die Sonne stand tief. Die ersten Schatten krochen bereits über den Waldboden. »Hey, Ethan!« rief ich, mehr zögerlich als euphorisch. »Ich bin's, Liam. Erinnerst du dich?« Er blieb kurz stehen, drehte sich dann um. Sein Blick wanderte über mich, suchte in meinem Gesicht nach etwas. Und dann erkannte er mich. Seine Lippen verzogen sich zu einem Grinsen, diesem frechen, unverschämten Grinsen, das mir so vertraut war. »Liam, verdammt Parker!« »Das ist der letzte Mensch, den ich hier draußen erwartet hätte«, lachte er mit einer Stimme, die tiefer und reifer klang als früher. Ich trat näher. »Du siehst gut aus«, sagte ich halbherzig. »Ich kann dasselbe leider nicht sagen«, grinste er. »Was treibt dich in diese Einöde?« »Ich hab dich gesehen und bin einfach gefolgt. Keine Ahnung warum.« Er nickte langsam. »Tja, Schicksal vielleicht.« Die Frau im Auto starrte durch die getönten Scheiben auf uns, ihr Gesicht nicht zu erkennen. Ich deutete mit dem Kopf zum Fahrzeug. »Wen hast du da mitgebracht?« Ethan drehte sich leicht zur Seite, warf einen Blick zurück. Sein Lächeln verblasste kurz. »Das ist Rachel. Wir daten, glaube ich. Wollte ihr was zeigen?« Rachel öffnete die Tür nur zögerlich. Ihre Bewegungen waren steif, fast genervt. Als sie schließlich neben uns stand, verzog sie keine Miene. Ihre Sonnenbrille verbarg noch immer alles. »Hey«, sagte ich vorsichtig. »Hi«, kam es tonlos zurück. Ethan räusperte sich. »Ich dachte, ich zeig ihr, naja, was wir damals gemacht haben. Du weißt schon, verlassene Orte und so.« »Du hast ein neues Haus gefunden?« fragte ich überrascht. »Oh, nicht irgendeins«, sagte er mit leiser Stimme und einem Glanz in den Augen, den ich nicht einordnen konnte. »Dieses ist besonders.« Ich spürte, wie mein Magen sich leicht zusammenzog. Nicht aus Angst, noch nicht. Eher aus einer Art Vorahnung. »Willst du mitkommen?« fragte Ethan. Ich blickte auf Rachel. Sie zuckte mit den Schultern, sagte nichts. Ich hätte Nein sagen sollen. Ich hätte umdrehen und nach Hause fahren sollen. Doch stattdessen nickte ich. Und wir gingen los. Weg von der Straße. Hinein in das hohe Gras. Das hohe Gras schlug uns bis zur Hüfte. Jede Bewegung durch die ausgedörrten Halme klang wie ein leises Flüstern. Ich folgte Ethan, der wie früher mit zielsicherem Schritt voranging, als würde er genau wissen, wo er hin wollte. Rachel lief hinter mir, wortlos, ihre Schritte zögerlich. Sie schien jeden Halm zu verfluchen, der ihr den Weg versperrte. Ihr Gesicht blieb hinter der dunklen Brille verborgen, aber ihre Haltung sprach Bände. Vor uns tat sich langsam ein schmaler, kaum sichtbarer Trampelpfad auf, als hätte ihn jemand erst vor wenigen Tagen betreten. Der Boden war trocken, rissig und übersät mit kleinen Ästen, Um uns herum wurde der Wald dichter. Das Licht der untergehenden Sonne begann, sich in langen Schatten aufzulösen. Ethan drehte sich kurz zu uns um. »Gleich da«, sagte er und grinste wie ein Kind, das ein Geheimnis hütet. »Was meinst du mit besonders?«, fragte ich, bemüht, beiläufig zu klingen. »Wirst du sehen«, antwortete er knapp und wandte sich wieder ab. Das Schweigen, das daraufhin folgte, war kein angenehmes. Es war schwer wie eine Decke, unter der man nicht atmen konnte. Der Wind war verstummt, die Grillen hatten aufgehört zu zirpen, als hätte der Wald beschlossen, uns nicht willkommen zu heißen. Nach wenigen Minuten tauchte vor uns ein rostiger, schiefer Briefkasten auf, der kaum noch zu erkennen war. Der Lack war vollständig abgeblättert und ein Netz aus Ranken und Efeu hatte sich wie ein Spinnennetz um das alte Metall gelegt. Darunter verlief ein Pfad aus morschem Holz, der in einem Bogen in ein Dickicht führte. Ethan trat vor den Briefkasten und klopfte spielerisch mit der Faust darauf. »Willkommen zu Hause«, sagte er, diesmal mit einem sarkastischen Unterton. Dann schob er die letzten Grashalme zur Seite. Und da war es. Ein Haus. Mitten im Nirgendwo. Versteckt hinter einer Wand aus Gestrüpp und Laub stand ein zweigeschossiges Gebäude, dessen Fassade aussah, als hätte sie seit Jahrzehnten keine Menschenseele mehr berührt. Die Fenster waren hinter zerfetzten Jalousien verborgen, die langsam im Wind flatterten. Das Holz der Fassade war gesplittert, grau und von Schimmel überzogen. Der Vorgarten bestand aus wuchernden Pflanzen, die sich wie Klauen in den Boden krallten. Die Haustür stand offen. Dahinter nichts als Dunkelheit. Rachel nahm ihre Sonnenbrille ab. Ihre Augen waren leuchtend grün. Sie starrte das Gebäude an, als würde sie versuchen, die Struktur mit dem Blick zu durchdringen. In ihrem Gesicht mischte sich Faszination mit einem Hauch von Abscheu. »Wie hast du das gefunden?«, fragte ich leise. Ethan antwortete nicht sofort. Sein Blick lag auf dem offenen Türspalt, seine Lippen zuckten. Schließlich sagte er, »Ich bin letzte Woche einfach herumgefahren, ich war müde, wollte schon umdrehen, und dann war es da, einfach so.« »Und du bist einfach reingegangen?« Ich hob eine Augenbraue. »Nein, nicht sofort«, gestand er. »Ich bin hierher zurückgekommen, mehrmals, aber ich war nicht drin, ich wollte nicht allein rein.« Er holte zwei Taschenlampen aus den Taschen seiner Jeans. »Hab nur diese beiden. Du und Rachel müsst euch eine teilen.« Rachel funkelte ihn an. »Ich teile nichts.« »Ist schon okay«, sagte ich rasch. »Ich komme zurecht.« Ich wollte nicht streiten. Nicht in dieser Stimmung. Nicht an diesem Ort. Ethan trat als erster auf die knarzende Veranda, deren Bretter sich unter seinem Gewicht senkten. Der modrige Geruch nach feuchtem Holz und abgestandener Luft schlug mir entgegen. Ich folgte ihm Schritt für Schritt, während Rachel uns mit einem unzufriedenen Schnauben hinterherlief. Der erste Schritt durch die Tür fühlte sich an wie das Überschreiten einer Grenze. Drinnen war es totenstill. Kein Knacken, kein Tropfen, kein Geräusch von außen drang durch die dicken, staubigen Wände. Unsere Taschenlampen schnitten durch die Dunkelheit wie schwache Klingen. Sie enthüllten alte Möbel, eine vergilbte Tapete, die sich von den Wänden löste, und ein paar verblasste Gemälde, deren Motive sich kaum noch erkennen ließen. Es war, als sei die Zeit hier stehen geblieben, oder als habe sie das Haus längst aufgegeben. Rachel entfernte sich ohne ein Wort und verschwand in einem der angrenzenden Räume. Ich blieb bei Ethan, der sich langsam durch das Wohnzimmer bewegte. »Erinnerst du dich an die alte Scheune? Die mit den Schweinen?«, fragte er beiläufig. Ich nickte. »Und dem toten Farmer im Heu. Wie könnte ich das vergessen?« »Das hier«, sagte Ethan und drehte sich zu mir, »ist besser.« Ich lachte nervös. »Oder schlimmer.« Er grinste. »Kommt drauf an, wonach man sucht.« Wir schwiegen. Das Licht unserer Lampen zuckte über das Mobiliar, über ein kaputtes Fernsehgerät, das noch immer auf einem altmodischen Holzschrank thronte. Staub wirbelte um uns herum wie feiner Nebel. Die Luft war dicker geworden, schwerer. Rachel rief plötzlich aus dem Nebenzimmer: »Nur ein verdammter Spinnenbiss! Ich hasse diese Viecher!« Ethan lachte leise. »Du hörst dich an wie früher.«
»Wir sind nicht mehr früher«, murmelte ich.
Ein leiser Donner grollte in der Ferne. Ich blickte nach draußen. Die Sonne war inzwischen verschwunden. Nur ein fahles Grau lag noch über den Baumwipfeln. »Es wird bald regnen«, bemerkte ich. Ethan trat ans Fenster und versuchte, durch die zerfledderten Lamellen zu spähen. »Passt doch. Kein besserer Ort für ein bisschen Grusel als ein altes Haus im Sturm, oder?« Ich sagte nichts. Mein Blick wanderte zurück zur offenen Tür. Sie stand immer noch offen. Doch in meinem Inneren begann sich etwas zu regen. Ein leises, aber stetiges Gefühl. Wir hätten sie schließen sollen. Wir hätten umkehren sollen. Doch wir taten es nicht. Die Dunkelheit im Inneren des Hauses hatte sich verdichtet, als würde das Gebäude das letzte Tageslicht verschlucken. Hinter mir hörte ich das leise Knirschen von Rachels Schritten auf den morschen Dielen, gefolgt von einem Seufzen, langgezogen und voller Ungeduld. Sie wirkte, als bereue sie jeden Schritt, der sie diesem Ort näher gebracht hatte. Und doch war sie noch da. »Können wir das bitte hinter uns bringen?«, murrte sie, während sie sich die schmutzige Jeans am Oberschenkel abwischte. Ihre Stimme hallte dumpf durch den verlassenen Raum, verlor sich zwischen Möbeln und Schatten. Ethan reagierte nicht. Er bewegte sich vorsichtig durch das Wohnzimmer, wobei seine Taschenlampe träge über vergilbte Möbelstücke glitt. Eine uralte Couch, deren Stoff von Schimmel durchsetzt war, ein niedriger Couchtisch mit einem zerbrochenen Glas darauf, daneben ein Teppich, so staubig, dass er aussah, als hätte er Jahrzehnte keinen Schritt gespürt. »Schon komisch«, murmelte Ethan. »Nichts hier sieht durchwühlt aus. Kein Vandalismus, kein Müll, kein Graffiti. Wer auch immer hier zuletzt war, ist schon sehr lange weg.« Ich trat näher an ihn heran und warf einen Blick in den angrenzenden Raum, der wohl einmal ein Esszimmer gewesen war. Ein massiver Eichentisch stand noch immer an Ort und Stelle, flankiert von mehreren Stühlen, deren Rückenlehnen teils zerbrochen waren. Auf dem Tisch lagen vergilbte Zeitungen. Das Datum darauf, der 7. November 1977. »Das kann nicht sein«, sagte ich leise. »Doch«, antwortete Ethan knapp. »Und genau das macht's spannend.« Ein kühler Luftzug zog durch das offene Treppenhaus, der mir eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Ich drehte mich um. Nichts. Doch das Gefühl, beobachtet zu werden, klebte an meinem Nacken wie kalter Schweiß.
»Ethan«,
sagte Rachel, die nun wieder in Sichtweite war. »Es wird dunkel und ich habe kein Signal auf dem Handy. Ich will nicht den ganzen Abend hier verbringen.« Er winkte ab. »Nur noch ein paar Minuten. Ich wollte euch was zeigen.« Rachel warf mir einen genervten Blick zu, als wäre ich der Grund dafür, dass sie immer noch hier war. Ich erwiderte ihren Blick nicht. Stattdessen wanderte mein Augenmerk zur dunklen Öffnung unter der Treppe. Eine Tür, leicht angelehnt, dahinter nichts als Schwärze. Ein säuerlicher Geruch wehte aus der Tiefe hervor, wie feuchte Erde vermischt mit etwas Verrottetem. »Was ist da unten?«, fragte ich mit gedämpfter Stimme. Ethan zuckte mit den Schultern. »Der Keller. Ich war noch nicht drin.« Rachel verschränkte die Arme. »Ich habe genug Horrorfilme gesehen, um zu wissen, was das heißt.« Ethan grinste. »Deshalb ist es ja spannend.« Er zog die Tür vollständig auf. Ein leises Quietschen erklang, gefolgt von einem leichten Knacken, als sich die untere Stufe unter seinem Fuß senkte. Ein modriger, muffiger Geruch quoll uns entgegen. Es roch nach feuchtem Holz, nach Erde und nach etwas anderem. Etwas Süßlichem, Fauligem. »Da ist was gestorben«, sagte Rachel trocken, rümpfte die Nase und trat einen Schritt zurück. »Vielleicht nur ein Tier«, meinte Ethan. Doch seine Stimme klang nicht ganz überzeugt. Ich trat näher an ihn heran. »Und wenn nicht? Was, wenn da wirklich jemand liegt?« Er antwortete nicht sofort. Dann zuckte er mit den Schultern. Dann drehen wir um, aber erst schauen wir nach. Ich spürte, wie sich meine Finger um die Taschenlampe verkrampften. Ich wollte das nicht. Doch ein anderer Teil von mir, jener kindliche, dumme Teil, der in leerstehenden Häusern nach Gruselmomenten suchte, zwang mich dazu, die Stufen hinabzusteigen. Ethan ging voran. Rachel folgte zögerlich. Ich bildete das Schlusslicht. Die Treppe knarrte unter unserem Gewicht. Jeder Schritt klang wie ein Echo in einem Raum, der viel größer wirkte, als er sein durfte. Die Luft wurde kälter, feuchter. Eine Fliege summte an meinem Ohr vorbei. Dann Stille. Der Keller war unvollständig. Eine Art Rohbau aus unverputztem Holz, überzogen von Spinnweben. An den Wänden hingen alte Regalbretter, teils leer, teils mit verrosteten Werkzeugen bestückt. Einige Kartons standen an den Rändern, mit Schimmel überzogen, als wären sie mit dem Boden verwachsen. Doch der Geruch war jetzt allgegenwärtig. Dick, schwer, fast greifbar.
»Was ist das?« flüsterte Rachel, die ihre Taschenlampe auf eine dunkle Stelle an der Wand richtete.
Es war nichts. Und doch war da etwas. Ein Schatten, der sich nicht bewegte. Eine Dunkelheit, die tiefer war als alle anderen. Ethan schüttelte den Kopf.
»Hier ist nichts. Wir hätten mehr Zeit gebraucht. Vielleicht finden wir noch was, wenn wir zurückkommen.«
Ich atmete langsam aus. Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt.
»Wir kommen nicht zurück«, sagte ich leise.
Doch niemand antwortete. Wir verließen den Keller wieder, einer nach dem anderen. Die Schritte hallten nach, als hätten wir etwas geweckt. Zurück im Erdgeschoss war es inzwischen fast vollständig dunkel. Nur die schwachen Strahlen unserer Taschenlampen tanzten über die staubigen Wände. Ich hörte das erste Tropfen auf dem Dach. Regen. Zuerst langsam, dann schneller. Ethan stand reglos im Wohnzimmer, die Taschenlampe an der Tür.
»War wohl doch nichts«, sagte er, seine Stimme enttäuscht.
»Schade«, sagte Rachel, die längst genug von allem hatte. Ich aber war mir nicht so sicher. Denn in dem Moment, als ich durch den Raum ging, sah ich etwas. Einen kleinen Wurm, der sich langsam über den Boden schlängelte, direkt aus einem Haarriss in der Wand hervor. Nur einen einzigen, zähen, grauen Wurm. Ich hätte schwören können, dass er aus der Dunkelheit kroch. Und ich wusste, dieses Haus war nicht leer. Der Regen hatte eingesetzt, während wir noch im Haus waren. Es war zunächst kaum hörbar gewesen, ein leises Prasseln wie das Flüstern von Zweigen im Wind. Doch bald wuchs es zu einem stetigen Trommeln an, das sich gegen die morschen Fensterläden warf. Tropfen rannen an den Glasscheiben herab, zogen dunkle Spuren durch den Staub, der sich wie eine zweite Haut auf jede Oberfläche gelegt hatte. Ethan stand regungslos vor einem alten Bücherregal, das sich unter der Last aufgeschwemmter Wälzer zu biegen schien. Er strich mit der Hand über einen Einband, als würde er auf ein Geheimnis stoßen, das nur er begreifen konnte. Rachel hingegen hatte sich auf einen kaputten Stuhl gesetzt. Die Taschenlampe senkte sich langsam auf ihren Oberschenkel. Ihre Gedanken schienen längst nicht mehr hier zu sein. »Vielleicht ist das Ganze doch nichts weiter als ein dummer Ausflug«, sagte ich schließlich bemüht, die Stille zu durchbrechen. Doch meine Stimme klang seltsam fremd in diesem Haus, als würde sie hier nicht hingehören. Ethan drehte sich zu mir um.
»Denkst du?«, fragte er, sein Blick glänzte.
»Ich glaube, es ist mehr.« Ich schluckte. »Mehr? Mehr als Staub und Fäulnis? Mehr als eine Erinnerung an unsere Jugend, die längst zu Asche geworden war?
Hier ist etwas. Ich spür's. In der Luft. Unter dem Boden.«
Er klopfte mit dem Absatz seiner Stiefel gegen das knarrende Parkett. Rachel verdrehte die Augen.
»Du hörst dich an wie einer dieser Typen aus YouTube-Dokus. Gleich holst du noch so ein Geisterdetektor-Ding raus.«
»Spürst du das denn so nicht?« Ethans Stimme war fester geworden.
»Dieses Vibrieren? Als würde etwas unter uns atmen?« ich wollte verneinen. Wollte sagen, dass es nur seine Fantasie war. Vielleicht ein Hitzestich. Vielleicht auch das Echo unserer Kindheit. Doch in Wahrheit, ich spürte es auch. Nicht als Geräusch, nicht als Bewegung, sondern als einen Druck. Einen stetigen, pulsierenden Druck, der von unterhalb der Dielen ausging, so leicht, dass man ihn fast übergehen konnte. Aber nicht ganz. Wie das leise Dröhnen eines Zuges in der Ferne, den man nicht sieht, aber fühlt. Ich trat zu einem schmalen Flur, der tiefer ins Haus führte. Die Tapeten dort waren feucht, mit schwarzen Flecken übersät. Schimmel. Aber nicht nur das. Zwischen den Mustern entdeckte ich Kratzspuren. Fingernägel hatten die Wand aufgeschlitzt. In regelmäßigen Abständen. Die Linien waren nicht wahllos, nicht panisch. Sie waren gezielt. Wiederholt. Liam? Ethans Stimme kam von hinten. Ich fuhr herum. Was ist? Fragte ich. Du solltest das sehen. Ich folgte ihm zurück ins Wohnzimmer, wo er sich vor einer alten Kommode hinkniete. Auf der Holzoberfläche hatte sich ein dunkler Fleck ausgebreitet, wie ein Schatten, der sich nicht verziehen wollte. Ethan leuchtete mit seiner Taschenlampe darauf. Dann klopfte er mit den Knöcheln dagegen. Hohl. Hier ist eine Klappe, sagte er. Siehst du das? Er tastete nach einem kleinen Griff aus Eisen, der in die Holzfläche eingelassen war. Mit einem Ruck zog er daran und ein Teil der Kommode klappte nach oben. Eine Öffnung kam zum Vorschein, etwa so groß wie ein Servierbrett. Darunter lag ein enger Schacht, kaum mehr als ein Loch, das in die Dunkelheit führte. Kein Licht drang hinein, kein Geräusch kam heraus. Ein geheimer Zugang? Fragte ich ungläubig. Vielleicht ein alter Versorgungsschacht, murmelte Ethan. Oder eine Art Speicher. Rachel stand auf. Oder jemand hat etwas vergraben, was wir besser nicht finden sollten. Willst du's sehen? Fragte Ethan mich. Ich zögerte. Alles in mir schrie, dass ich es nicht sehen wollte. Dass wir die Luke schließen und gehen sollten. Und trotzdem beugte ich mich nach vorne, schaltete meine Taschenlampe ein und richtete den Lichtstrahl in das Loch. Dunkelheit. Und dann Bewegung. Etwas huschte blitzschnell zur Seite. Zu schnell, um es zu erkennen. Nur ein Schatten. Ein Schemen. Aber er war da. Und mit ihm ein Geräusch. Leise. Bruchstückhaft. Als hätte jemand tief unten in der Erde geflüstert. Keine Sprache, die ich verstand. Kein Wort, das ich greifen konnte. Aber die Bedeutung war klar. Komm näher. Ich zuckte zurück, fiel beinahe nach hinten. Was war das? Fragte Ethan mit plötzlicher Aufregung. Etwas war da unten, flüsterte ich. Rachel schüttelte den Kopf. Ihr seid wahnsinnig. Doch ich wusste, was ich gesehen hatte. Ich richtete mich auf, das Licht zitterte in meiner Hand. Meine Kehle war trocken, als hätte ich seit Stunden kein Wort mehr gesprochen. Ethan jedoch war begeistert. Für ihn war das der Beweis. Für mich war es der Anfang vom Ende. Wir müssen hier weg, sagte ich. Meine Stimme klang hohl. Nur noch ein bisschen, entgegnete Ethan. Nur noch ein paar Räume. Dann verschwinden wir. Ich wollte widersprechen, wollte mich umdrehen und aus diesem Haus rennen, doch ich tat es nicht. Der Regen peitschte nun gegen die Fensterscheiben, begleitet vom Grollen eines herannahenden Gewitters. Draußen war die Welt längst in Dunkelheit getaucht, nur vereinzelt durch Blitze erhellt, die für einen Sekundenbruchteil das zerfallene Haus in fahles Licht tauchten. Es war, als würde die Natur selbst versuchen, uns zu warnen. Aber wir hatten bereits die Schwelle überschritten. Ethan schloss die verborgene Luke in der Kommode wieder, sein Blick voller Erregung, als hätte er einen Schatz entdeckt. Da unten ist was, murmelte er. Etwas Altes, etwas, das versteckt wurde. Rachel schnaubte genervt. Oder etwas, das man zu Recht vergessen wollte. Ich schwieg. Mein Herz schlug schneller, als ich mir eingestehen wollte. Der Schatten, das Wispern.
Sie hatten sich eingebrannt in meinen Verstand, wie ein Echo, das nicht verstummen wollte. Ich spürte ein Zittern in meinen Fingern, das nicht nur von der Kälte kam. »Lass uns wenigstens die oberen Räume noch sehen«, sagte Ethan plötzlich. »Wenn wir schon mal hier sind.« Rachel stemmte die Hände in die Hüften. »Es ist stockfinster, es regnet und es gibt keinen Handyempfang. Und jetzt willst du hier auch noch übernachten, oder was?« »Nur kurz. Ich verspreche es.« Ich hätte ihn aufhalten sollen. Ich hätte sagen sollen, dass es genug war. Aber ich tat nichts. Wir stiegen die knarrenden Stufen zur oberen Etage hinauf. Jeder Schritt ließ die morschen Dielen unter unseren Füßen stöhnen. Die Luft war hier oben noch schwerer, durchzogen von einem süßlich-modrigen Geruch. Die Wände waren von der Zeit gezeichnet, Tapeten hingen in Fetzen herab und ein düsterer Flur zog sich vor uns entlang, gesäumt von geschlossenen Türen. Ethan öffnete die erste Tür links. Ein Schlafzimmer, klein und in nahezu perfektem Zustand, bis auf die dicken Staubschichten auf den Möbeln. Das Bett war gemacht, die Kissen ordentlich aufgeschüttelt, eine seltsame Kälte ging von dem Raum aus, als hätte ihn jemand mit Absicht konserviert. »Merkwürdig«, murmelte ich. »Es sieht aus, als würde hier noch jemand wohnen.« »Aber es tut es nicht«, sagte Rachel trocken. »Offene Tür, kein Strom, kein Geräusch, außer unserem eigenen Atmen. Und dieses Haus schreit nach etwas, das wir nicht sehen.« Ethan öffnete weitere Räume. Ein Bad, ein zweites Schlafzimmer, ein schmaler Abstellraum. Alles wirkte eingefroren. Als wäre die Zeit hier stehen geblieben, mitten im Alltag eines längst verschwundenen Lebens. Die Bilder an den Wänden zeigten verblasste Gesichter, deren Augen uns zu folgen schienen. Ich stand gerade vor einem Fenster, als ich es bemerkte. Der Regen hatte aufgehört. Plötzlich, abrupt, kein Tropfen mehr. Nur Stille. Zu still. Ich wandte mich um. Ethan war nicht mehr da. »Ethan?« rief ich. Keine Antwort. »Vielleicht ist er schon runtergegangen«, sagte Rachel. Doch auch sie klang nicht überzeugt. Ich eilte zurück zum Treppenabsatz, leuchtete die Stufen hinab. Nichts. Nur Schatten. Keine Schritte, keine Bewegung, kein Licht. »Ethan, das ist nicht witzig«, rief ich erneut. Dann hörte ich es. Ein Geräusch, das nicht zu dieser Welt zu gehören schien. Ein Flüstern. Tief, nass. Direkt aus der Dunkelheit unter uns. Nicht laut, aber eindringlich. Es war, als würde jemand direkt an mein Ohr treten, mir Worte zuflüstern, die ich nicht verstehen konnte. Rachel war nun an meiner Seite. Ihr Gesicht war bleich geworden, die Taschenlampe zitterte in ihrer Hand. »Das kam aus dem Wohnzimmer«, flüsterte sie. »Wir sollten gehen. Jetzt.« »Nicht ohne Ethan«, sagte ich. Doch in mir tobte der Wunsch, einfach davonzulaufen, dieses Haus hinter mir zu lassen, es aus meinem Gedächtnis zu reißen wie ein faules Stück Zahn. Gemeinsam traten wir die Stufen hinab. Die Dielen unter unseren Füßen knarrten wie ein ersticktes Stöhnen. Der Flur lag in Dunkelheit. Kein Licht, kein Geräusch, nur der modrige Geruch und das Gefühl, dass uns etwas erwartete. Im Wohnzimmer war es leer. Ethan war verschwunden. »Er kann nicht weit sein«, murmelte ich. »Vielleicht ist er im Keller.« Rachel zögerte, sah mich an, dann nickte sie langsam. »Dann gehen wir gemeinsam. Aber kein Schritt allein. Verstanden?« Ich nickte. Wir traten zur Tür unter der Treppe, die noch immer einen Spalt offen stand. Der Gestank war schlimmer als zuvor, intensiver, fast beißend. Er erinnerte an verrottendes Fleisch, an nasse Erde und etwas Eisenhaltiges, etwas Blutiges. Ich schaltete meine Taschenlampe ein. Das Licht schnitt in die Schwärze des Treppenabgangs. Und dann, ganz kurz, glaubte ich einen Schatten zu sehen. Am Fuß der Treppe. Bewegung. Schnell. Nicht menschlich. »Ethan?«, fragte ich zaghaft. Keine Antwort. Nur Stille. Und dann ein leises, unterdrücktes Wimmern? Rachel schluckte. Was, wenn er... begann sie, aber brachte den Satz nicht zu Ende. Ich trat einen Schritt zurück. Mein Herz raste. Wenn er da unten ist, dann müssen wir ihm helfen. Oder wir laufen, sagte Rachel mit fester Stimme. Und holen Hilfe. Ich zögerte. Der Griff der Tür fühlte sich kalt an, beinahe feucht. Ich war hin und her gerissen zwischen Pflichtgefühl und nackter Angst. Dann kam es. Ein Schrei. Nicht laut, aber so durchdringend, so voller Panik, dass er sich wie ein Haken in mein Gehirn bohrte. Kein Zweifel. Es war Ethan. Und das war der Moment, in dem wir wussten, dass wir nicht mehr einfach gehen konnten. Etwas war in diesem Haus. Etwas hatte Ethan. Und wir waren noch immer darin gefangen. Der Schrei hallte noch in meinem Kopf, selbst nachdem er längst verklungen war. Er hatte sich in die Wände gefressen, in den Boden, in meine Knochen. Ethan hatte geschrien, aber da war noch etwas anderes gewesen, etwas, das seinen Ruf überlagert hatte. Ein tiefes, glucksendes Knurren, fast nicht menschlich, so als hätte etwas gleichzeitig mit ihm geschrien. Etwas, das seinen Schmerz genoss. Rachel starrte mich mit geweiteten Augen an. Sie sagte kein Wort, aber ihre Körperhaltung verriet alles. Sie war bereit zu rennen. Wir müssen da runter, flüsterte ich heiser, ohne an meine Worte zu glauben. Sie schüttelte den Kopf. Was immer das war kein Mensch mehr. Ich wollte widersprechen. Ich wollte sagen, dass es unsere Pflicht war, Ethan zu retten. Dass er unser Freund war. Aber da war dieses nagende Gefühl in mir. Etwas hatte sich verändert. Etwas war falsch. Trotzdem öffnete ich die Tür weiter. Der modrige Geruch quoll nun mit voller Wucht hervor, als hätte das Haus selbst den Atem angehalten und ließ ihn nun los. Eine Wand aus Fäulnis und Kälte drang in unsere Nasen. Ich musste würgen. Wir stiegen die knarrenden Stufen hinab. Rachels Taschenlampe zitterte in ihrer Hand. Ich hatte keine eigene mehr, nur das fahle Licht, das sie auf die rohen Holzbalken vor uns warf. Die Luft war schwer, voller Staub und alter, klebriger Feuchtigkeit. Der Keller war leer, zumindest auf den ersten Blick. Die Kisten standen noch immer in den Ecken, das Licht flackerte über Spinnweben und verrostete Werkzeuge. Die Lampe schnitt durch das Dunkel, suchte nach Bewegung, doch Ethan war verschwunden. Keine Spur von ihm, kein Geräusch, nichts.
Ethan?
Rief ich erneut, meine Stimme leise, brüchig. Stille. Rachel trat an meine Seite, ihr Blick schweifte durch den Raum.
Wir sollten gehen, flüsterte sie. Jetzt. Einfach raus hier, bevor...
Ein Geräusch ließ uns beide zusammenzucken. Ein Klicken. Direkt vor uns. Dann ein Lichtstrahl. Ethan stand da. Keine 2 Meter entfernt. Seine Taschenlampe war an, das Licht direkt auf sein Gesicht gerichtet. Zu nah. Zu grell. Es beleuchtete nur einen Ausschnitt seiner Züge, seine Augen, seine Nase, seinen Mund. Der Rest blieb im Schatten verborgen. Da bist du ja, Mann, stieß ich erleichtert aus, obwohl mein Instinkt etwas anderes sagte. Was ist passiert? Er antwortete nicht sofort, dann lächelte er, ein schiefes, zu breites Lächeln. Warum wollt ihr schon gehen? Seine Stimme klang ruhig, zu ruhig. Kein Zittern, keine Angst, nur Leere. Rachel trat einen Schritt zurück.
Du hast geschrien, sagte sie langsam. Du hast geschrien, Ethan.
Er blinzelte. Hab ich? Ich spürte, wie sich meine Nackenhaare aufstellten. Das ist kein Spiel mehr, sagte ich. Wir haben genug gesehen. Komm einfach mit, und wir vergessen das hier. Okay? Ethan neigte den Kopf. Das Licht der Taschenlampe wanderte nun über seine Wangen, seine Stirn. Sein Gesicht wirkte schlaff, als würde es nicht mehr richtig sitzen. Seine Haut spannte sich nicht mehr gleichmäßig über die Knochen. Sie hing. Und dann sah ich es. Sein linkes Auge zuckte, nicht blinzelte. Es rutschte, ganz leicht, nach unten und dann wieder zurück an seinen Platz. Ich fror ein. »Ethan«, sagte ich, meine Stimme kaum hörbar. »Was? Bist du?« Ein leises Lachen. Kein menschliches Lachen. Ein Laut, der sich anhörte, als würde jemand versuchen, ein Lachen zu imitieren, ohne je selbst gelacht zu haben. »Du warst immer lustig, Liam«, sagte er und trat einen Schritt auf mich zu. »Schon früher.« Ich wich zurück. Rachel bewegte sich nicht mehr. Sie war wie erstarrt, ihre Taschenlampe zeigte nach unten, der Lichtkegel zitterte auf dem Boden. Ich wollte sie packen, wollte schreien, dass sie laufen sollte, doch mein Mund bewegte sich nicht. Ethan trat noch näher, das Licht seiner Lampe nun direkt unter seinem Kinn. Es war, als würde ein Kind ein Gespenst nachahmen, aber dieses Mal war es kein Spiel. Es war echt. »Du musst morgen arbeiten, Liam«, sagte er flach. Ich schluckte. »Ich habe keinen Job mehr, Ethan. Du weißt das doch.« Er schüttelte langsam den Kopf. Dann, wie aus dem Nichts, schoss seine Hand vor und packte mein Handgelenk. Eisig kalt, hart wie Stein. Ich schrie auf und riss mich los. »Lauf«, rief ich Rachel zu. Sie bewegte sich endlich, rannte an mir vorbei zur Kellertreppe. Ich taumelte hinterher, hörte hinter mir ein schleifendes Geräusch, etwas Schweres, das über den Boden gezogen wurde. Und dann seine Stimme, tiefer, verformt. »Lauf nicht weg. Ich will dich nur zeigen, was ich gefunden habe.« Ich erreichte die Treppe, stolperte, schlug mit dem Knie gegen die erste Stufe, zog mich hoch. Rachel stand oben, riss mich an der Jacke. Gemeinsam stolperten wir zurück ins Wohnzimmer, atemlos. Der Regen war wieder da. Prasselnd, wütend, die Dunkelheit im Haus war nun absolut, kein Licht, keine Stimme mehr. Ethan war nicht gefolgt, oder was auch immer Ethan nun war. Ich blickte zurück zur Treppe. Da war nichts, nur Schwärze. Doch in ihr lag etwas. Etwas, das sich nicht erklären ließ. Etwas, das nicht sterben konnte. Wir standen im Wohnzimmer, schwer atmend. Der Schweiß mischte sich mit Regenwasser auf unserer Haut. Der Sturm draußen wütete nun erbarmungslos. Blitze zuckten über die Fenster, doch das Licht, das sie spendeten, wirkte eher wie das Aufflackern einer Warnung als wie Erlösung. Der Donner schien direkt über dem Dach zu explodieren, während in der Ferne Äste brachen und der Wind durch die Baumkronen kreischte wie Stimmen aus einer anderen Welt. Rachel zitterte am ganzen Körper, hielt sich an einem halb eingestürzten Bücherregal fest, als könne es sie vor dem Wahnsinn beschützen, der sich in diesem Haus entfesselte. Ich spürte, wie mein Herz raste, mein Rücken schmerzte von der Begegnung mit Ethan, wenn man das Ding noch so nennen konnte. »Wir müssen hier raus«, flüsterte Rachel. Ihre Stimme war kaum hörbar. »Jetzt! Sofort!« Ich nickte. »Hinter dem Haus. Die Tür im Keller. Sie führt ins Freie. Eine alte Tür aus Metall. Ich hab sie gesehen.« Sie schüttelte panisch den Kopf. »Du willst da runter? Wieder in den Keller?« »Es ist unsere einzige Chance«, sagte ich, obwohl meine Kehle trocken war und sich bei jedem Gedanken an die Dunkelheit unter uns mein Magen zusammenzog. Rachel biss sich auf die Lippe, dann nickte sie. Ich ging voran. Die Taschenlampe war in meiner Hand kaum noch mehr als ein zuckendes Glimmen. Ich drückte den Schalter, wieder und wieder. Nichts. Dann ein kurzes Aufblitzen. Genug, um mir den Weg zur Kellertür zu zeigen. Die Tür stand einen Spalt offen. Der Geruch, der uns entgegenschlug, war schlimmer als zuvor. Etwas hatte sich verändert. Die Luft war nicht nur faulig, Sie war dick, fast lebendig. Es war, als atmete das Haus selbst durch die Fugen der Treppenstufen. Ich stieg vorsichtig hinab. Rachel folgte dicht hinter mir. Ich hörte ihr flaches Atmen, fühlte ihre Angst wie eine Präsenz direkt neben mir. Unten angekommen, flackerte die Lampe erneut, hell genug, um uns die Umrisse des Kellers zu zeigen. Und dann sahen wir es. Kerzen. Dutzende. Überall. Sie standen auf den Regalen, auf dem Boden, auf einer alten Kommode, deren Oberfläche unter dem rußigen Wachs glänzte. Ihre Flammen zitterten leicht, obwohl keine Zugluft herrschte. Es war, als würden sie nervös werden, weil sie wussten, was kommen würde. In der Mitte des Raumes stand ein Tisch. Nicht irgendein Tisch. Er war alt, massiv, mit gravierten Mustern aus verschlungenen Linien und Symbolen, die mir fremd waren. In seiner Mitte ruhte ein platter, silberner Teller, auf dem etwas lag, das mein Verstand erst nicht begreifen konnte. Ein Kopf. Ein menschlicher Kopf. Abgetrennt, schwarz verfärbt, die Haut ledrig und an einigen Stellen eingerissen, als würde etwas von innen gegen sie drücken. Die Augen starrten offen und tot in unsere Richtung. Die Pupillen waren blutunterlaufen, aber glasig, als hätten sie etwas gesehen, das nie für menschliche Augen bestimmt war. Rachel keuchte. »Gott«, flüsterte sie und stolperte zurück. Ich konnte mich nicht rühren. Der Kopf begann zu atmen. Ein leises, rasselndes Geräusch, als würde er Luft durch einen vergammelten Kehlkopf ziehen. Dann, ohne Vorwarnung, zuckte der Unterkiefer. Die Lippen bewegten sich. Die Zunge, verfärbt und rissig, kam langsam zum Vorschein. »Richtet mich auf«, krächzte es. Ich konnte nicht atmen, nicht sprechen. Mein Körper war wie eingefroren. Rachel jedoch trat, wie von etwas geführt, langsam an den Tisch an Vien. Ihre Bewegungen wirkten nicht mehr wie ihre eigenen. Sie hob den Kopf vorsichtig an, als wäre er aus zerbrechlichem Porzellan, und richtete ihn auf dem Tablett auf. Die toten Augen blinzelten. »Perfekt«, murmelte der Kopf. Er schmatzte mit dem Mund, als würde er einen Geschmack prüfen. Dann schien er uns zum ersten Mal wirklich zu sehen. »Ja, zwei neue Gefäße.« Ich trat einen Schritt zurück. »Was bist du?«, brachte ich hervor. Der Kopf schien zu lächeln. Seine ausgedörrten Lippen zogen sich zurück, enthüllten schwarze Zähne, zwischen denen sich Maden wandten. »Ich bin der Ursprung, der Anfang und das Ende. Das Haus ist mein Körper. Der Keller mein Herz. Und ihr seid meine nächste Haut.« Rachel starrte ihn an. Tränen liefen über ihr Gesicht, aber sie machte keine Anstalten, sich zu bewegen. Es war, als hätte seine Stimme sich in ihre Gedanken gebohrt. »Rachel, komm weg von ihm«, rief ich. Der Kopf blickte zu mir. »Sie bleibt. Du bist verletzt. Unvollkommen.« Ich begriff erst nicht, was er meinte. Dann spürte ich den Schmerz in meinem Rücken wieder aufflammen. Die Stelle, an der Ethan mich gepackt hatte. Ich griff dorthin und spürte, wie etwas Feuchtes durch den Stoff sickerte. »Er ist beschädigt«, krächzte der Kopf. »Nutzt mir nichts.« Ein Geräusch ertönte hinter uns. Schritte. Rachel fuhr herum, ich auch. Ethan stand in der Tür, oder das, was von ihm übrig war. Sein Gesicht war eingefallen, die Haut grau und rissig. Aus seinem Hals quoll eine schwarze Masse, die sich in feinen, zuckenden Fäden über seine Brust zog. Seine Augen waren leer, oder besser gesagt, zu voll. Zu voll mit etwas, das dort nicht hineingehörte. »Füttere mich«, befahl der Kopf. »Mit dem Rest.« Rachel bückte sich. Ich schrie. Und ich rannte. Nicht, weil ich mutig war, sondern weil mein Körper sich gegen das lähmende Grauen wehrte. Ich rannte Richtung Kellerausgang, stolperte über Kisten, trat in eine schleimige Pfütze, rutschte aus, stand wieder auf. Rachel rief etwas, doch ich hörte sie nicht mehr, nur noch meinen eigenen Herzschlag. Ich stürzte auf die Metalltür am Ende des Raumes zu. Die alte Tür zum Garten. Sie war verrostet, mit Spinnweben bedeckt, aber nicht verschlossen. Ich packte den Griff. Und dann ein Schrei. Diesmal von Rachel. Ich drehte mich um, gerade als Ethan, oder das Ding, das er geworden war, sich über sie beugte, etwas in seinen Händen. Es war nicht mehr nur Hunger in seinen Bewegungen, es war Gier, es war Zerstörung. Der Kopf auf dem Silbertablett lachte. Ein Lachen, das noch in meinen Ohren hallte, als ich die Tür aufstieß und hinaus in die Nacht trat. Die Tür quietschte erbärmlich in ihren Angeln, als ich sie aufstieß. Rost rieselte in die Finsternis und mit einem Mal traf mich kalter Regen im Gesicht. Er war wie ein Schock. Ein Tritt zurück in die Wirklichkeit. Ich stolperte hinaus auf eine betonierte Plattform hinter dem Haus, die von Moos überwuchert war. Der Wind war inzwischen zu einem reißenden Sturm geworden, der Äste durch die Luft peitschte und Blätter wie rasiermesserscharfe Splitter in meinem Gesicht zerkratzte. Doch ich war draußen, am Leben. Ein gellender Schrei gellte aus dem Haus hinter mir. Rachels Stimme. Hoch. Panisch, zerfetzt vom Wahnsinn. Ich drehte mich um. Das Kellerfenster flackerte in flackerndem Kerzenschein. Schatten bewegten sich darin, tanzten unnatürlich über die Wände. Ich konnte nicht sagen, ob Rachel noch lebte oder ob sie bereits verloren war. Der Regen wusch mir das Blut vom Gesicht. Ich zitterte. Mein Rücken brannte. Dort, wo Ethans Klauen mich berührt hatten, pulsierte die Haut. Heiß wie Eisen unter der Sonne. Ich fühlte mich krank, verdorben, als hätte das Ding etwas in mich gepflanzt, das wuchs. Ich sah mich um. Die Tür stand offen. Der Keller war nicht weit. Und irgendwo dort unten lag mein Ende oder meine Rettung. Und dann fiel mein Blick auf die alte Werkzeugkiste neben dem Haus. Halb vergraben unter Unkraut, zerfressen vom Rost. Ich riss sie auf, die Finger zitternd, und fand, was ich brauchte, einen kleinen Kanister, beschriftet mit verblasstem Marker. Benzin. Daneben lag ein Sturmfeuerzeug, halb gefüllt. Ich wusste nicht, ob es noch funktionierte. Ich keuchte, griff danach und wusste plötzlich, was ich tun musste. Ich konnte Rachel nicht retten, aber ich konnte es beenden. Mit jedem Schritt zurück ins Haus wuchs in mir eine Klarheit, die ich lange nicht mehr gespürt hatte. Ich war nie mutig gewesen. Ich hatte mein Leben vertrödelt, alles verspielt, was ich hätte erreichen können. Doch jetzt hatte ich eine Aufgabe, eine letzte, eine Entscheidung, die nicht auf Flucht beruhte, sondern auf Konfrontation. Die Flammen sollten das Haus reinigen. Ich goss den Inhalt des Kanisters über den Holzboden im Wohnzimmer, in die Ritzen der Wände, auf die Treppe zum Keller. Der Geruch war stechend, metallisch, durchdringend. Er vermischte sich mit der feuchten Luft, die durch die offenen Fenster in das Haus drang, und ließ mir Tränen in die Augen steigen. Ich stand vor der Kellertür. »Vergebt mir«, flüsterte ich. Dann warf ich das brennende Streichholz. Ein Zischen, dann ein Fauchen. Feuer brach aus, riss sich durch die trockenen Dielen wie eine lebendige Bestie. Die Flammen kletterten gierig an den Wänden empor, leckten über alte Vorhänge, über Bücher, Tapeten, die sich in Sekunden in schwarzes Konfetti verwandelten. Der Rauch stieg auf wie ein Fluch. Und dann Schreie. Nicht menschlich. Nicht von Rachel. Etwas anderes. Etwas, das den Verlust seines Nestes spürte. Ich taumelte zurück zur Tür, doch das Feuer war schneller. Es war überall. An den Wänden, an der Decke. Ich hustete, stolperte hinaus in den Regen, fiel auf die Knie und kroch über das nasse Gras. Ich hörte, wie das Haus in sich selbst hineinbrannte, wie Holz barst und die Fundamente stöhnten. Dann wurde alles schwarz. Als ich die Augen wieder öffnete, war es weiß, steriles Licht, beißender Geruch nach Desinfektionsmittel, Geräusche von Pieptönen, gedämpftem Murmeln, dem Summen einer Klimaanlage. Ich lag in einem Krankenhausbett. Meine Beine waren weg. Nur bandagierte Stümpfe blieben. Meine Arme waren verbrannt, aber gerettet. Mein Rücken zerschnitten, aber geflickt. Mein Gesicht unkenntlich. Doch ich lebte. Ein Feuerwehrmann hatte mich im strömenden Regen gefunden, nahe dem Brandherd. Ich war bewusstlos gewesen, kaum noch bei Atem. Das Feuer hatte sich aus dem Keller über das gesamte Grundstück gefressen, den Wald entzündet. Ein Teil des Waldes war noch Tage später unter Kontrolle gebracht worden. Niemand glaubte meine Geschichte. Sie sagten, es sei ein Unfall gewesen. Jugendliche Neugier, ein alter Benzinkanister, eine heruntergekommene Ruine. Rachel wurde nie gefunden. Ethan galt als vermisst. Die Behörden fanden verkohlte Überreste, aber sie ließen sich keinem der beiden eindeutig zuordnen. Es gab keine Beweise, keine Erklärungen. Ich blieb allein mit dem Wissen. 6 Monate verbrachte ich im Krankenhaus. Dann kam die Reha. Ich lernte, mit Prothesen zu gehen. Ich kehrte zurück ins Studium. Meine Eltern waren stolz, sagten, ich hätte mein Leben umgedreht. Aber sie wussten nichts. Niemand wusste es. Der Kopf, der auf dem Silbertablett. Ich sehe ihn in meinen Träumen, immer wieder. Wie er seine Lippen kräuselt, die schwarzen Zähne zeigt. Wie er mit schleimiger Stimme zu mir spricht. Du hast mein Herz verbrannt. Aber ich atme noch. Und manchmal, spät in der Nacht, wache ich auf und schwöre, in der Ecke meines Zimmers ein Flackern zu sehen. Ein leises, schwelendes Glühen. Als würde das Feuer nie ganz erloschen sein. Als würde es zurückkommen. Die Jahre vergingen, ohne dass ich es wirklich bemerkte. Tage wurden zu Wochen, Wochen zu Monaten, und irgendwann hatte sich die Erinnerung an das, was im Haus geschehen war, wie ein rostiger Nagel in mein Leben gebohrt. Immer da, immer schmerzhaft, aber nie ganz sichtbar. Die Menschen in meiner Umgebung sprachen nicht mehr darüber. Das Haus war abgebrannt. Ethan und Rachel galten als vermisst. Der Wald war längst wieder bepflanzt. Und auf dem Gelände, wo das Haus einst gestanden hatte, entstand ein Neubaugebiet. Asphalt ersetzte das hohe Gras. Laternen warfen ihr kaltes Licht auf Bürgersteige, wo einst modrige Bretter verrottet waren. Ich besuchte meine Mutter noch gelegentlich. Mein Vater erkannte mich schon lange nicht mehr. Er lebte in einer anderen Welt. Einer, die für mich ebenso unerreichbar war wie jene Nacht in dem verfluchten Haus. Seine Augen blickten manchmal an mir vorbei, als sähe er etwas hinter mir. Vielleicht tat er das auch. Schön, dass du da bist, sagte meine Mutter oft. Ihre Stimme war brüchig geworden, als würde sie jederzeit von der Erinnerung an ihren einst so hoffnungsvollen Sohn verschluckt werden. Ich war nie das geworden, was sie sich erträumt hatte. Doch ich war am Leben. Und das schien ihr genug. War es das? Ich wusste es nicht mehr. Ich fuhr manchmal an jenem Ort vorbei. Die neue Wohnsiedlung war hübsch, sauber, voller kleiner Häuser mit frisch gestrichenen Fassaden. Kinder spielten dort, Familien grillten. Es war, als hätte man die Schrecken der Vergangenheit einfach mit Beton übergossen. Doch ich wusste, was darunter lag. Ich wusste, was dort einst lebte. Das Haus existierte in den Erinnerungen niemandes mehr, außer in meinen. Und manchmal fragte ich mich, ob es überhaupt je da gewesen war. Vielleicht war es ein Fiebertraum gewesen, ein psychischer Zusammenbruch. Vielleicht war ich einfach verrückt geworden. Doch dann, in den stillen Stunden vor dem Morgengrauen, wenn der Wind durch die Fensterläden fuhr, hörte ich es wieder. Das Flüstern. Leise. Drängend. Aus dem Nichts. Liam. Ich saß dann aufrecht im Bett, die Haut schweißnass, das Herz ein pochender Takt in meiner Brust. Doch niemand war da. Fast niemand. Denn manchmal, wenn ich durch die dunklen Flure meiner Wohnung ging, sah ich ihn. Den Kopf. Nicht immer klar. Manchmal nur eine Silhouette, ein Schemen im Spiegel, manchmal auch direkt am Ende des Gangs. Starrend, den Mund halb geöffnet, die Lippen flüsternd, doch ohne Stimme. Einmal sprach er, nur ein einziges Mal. Du gehörst mir immer noch. Seitdem war ich mir sicher, dass es nie vorbei gewesen war. Ich hatte es nicht besiegt. Ich hatte es geweckt. Meine Nächte bestanden aus kurzen Phasen des Halbschlafs, unterbrochen von Albträumen, die immer gleich begannen. Ich stehe im hohen Gras. Rachel neben mir. Wir warten auf Ethan. Der Himmel ist grau. Das Haus steht vor uns, intakt, als sei nichts geschehen. Und jedes Mal, wenn ich sage, dass ich wünschte, ich wäre damals mit ihnen gestorben, dreht sich Rachel langsam zu mir. Ihre grünen Augen glänzen. Und sie sagt, dann geh zurück. Ich wache jedes Mal schreiend auf. Am schlimmsten sind die Tage, an denen ich mich leer fühle. Nicht traurig, nicht wütend, einfach leer. Ich gehe zur Arbeit, führe Gespräche, die mir egal sind, esse Mahlzeiten, die ich nicht schmecke. Ich lache gelegentlich, aber es klingt falsch. Wie ein Echo von etwas, das ich längst verloren habe. Ich habe keine Freunde mehr, keine Pläne, nur Erinnerungen, die mich auffressen. Manchmal, wenn ich in den Spiegel blicke, sehe ich nicht mich selbst. Ich sehe Ethan oder etwas, das aussieht wie er. Sein Lächeln, das viel zu breit ist. Seine Augen, die zu ruhig sind. Und dann spüre ich den Druck in meinem Rücken, genau an jener Stelle, an der er mich damals gepackt hat. Es fühlt sich an wie eine Wurzel, die langsam wächst, die sich tief in mein Fleisch bohrt, auf der Suche nach einem Ausgang. Ich weiß, dass ich nicht ewig standhalten kann. Irgendwann wird etwas aus mir herausbrechen, etwas, das nicht mehr menschlich ist. Ich frage mich, ob das der Preis ist. Der Preis dafür, dass ich überlebt habe, dafür, dass ich es verbrannt habe, dafür, dass ich es vergessen wollte. Vielleicht ist es, wie der Kopf gesagt hat. Ich bin beschädigt. Unvollkommen. Aber vielleicht reicht das, um ihn wieder zurückzuholen. Eines Nachts werde ich aufstehen. Ich werde mich nicht mehr erinnern, wie ich zur Tür gegangen bin oder wann ich die Wohnung verlassen habe. Ich werde einfach wieder dort sein. Vor dem Haus. Doch diesmal steht es da. Unverbrannt. Wartend. Und es wird sagen, Willkommen zurück, Liam. Und dann werde ich eintreten. Diesmal für immer. Denn manche Orte vergisst man nicht. Und manche Orte vergessen dich auch nicht.